Audio Now.
Was ein starker Unterschied ist, ist, dass wir dieses Kopf, Herz und Hand oder Denken, Fühlen, Handeln ernst nehmen. Also dass wir nicht nur auf kognitive Wissensvermittlung den Hauptschwerpunkt setzen, sondern wirklich auch auf Umgang mit den eigenen Gefühlen, Umgang mit den Gefühlen anderen, also das Soziale.
Ich belehre die Kinder nicht, aber ich inspiriere sie und helfe ihnen, damit sie auf den Weg gehen. Eben, das heißt ja der Spruch, hilf mir, es selbst zu tun. Das heißt, das Kind kann sich hundertprozentig auf mich verlassen. Wenn es das braucht, kriegt es Unterstützung. Ich achte aber darauf, dass das Kind so schnell als möglich von mir unabhängig wird.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an ein etwas anderes Konzept. Liebe Eltern von Kindern um die 5 oder 6 Jahre, bald steht für euch die Entscheidung an, auf welche Schule ihr euer Kind geben wollt. Und viele sind da hin und her gerissen, einfach die Grundschule um die Ecke oder doch die mit dem guten Ruf weiter weg oder ganz was anderes, zum Beispiel Waldorf oder Montessori. Diese Folge ist für euch. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wollen wir euch heute je einen kurzen Einblick in die Waldorfpädagogik und in die Montessori-Pädagogik geben, mit Hilfe 2 Experten, die sich damit auskennen. Zu eurer Entlastung sei jetzt schon mal gesagt, ein vollständiges Bild und Bauchgefühl machen muss man sich eh immer selbst. Jedes Kind ist einzigartig und laut vieler Studien entscheidet vor allem die Beziehung zur Lehrkraft über den Lernerfolg und das Wohlbefinden. Trotzdem, Wissen schadet nichts. Deswegen spreche ich jetzt zuerst mit Gunther Keller. Er ist nicht nur ehemaliger Waldorfschüler und Lehrer, sondern war auch viele Jahre in der Weiterbildung für WaldorflehrerInnen tätig und hat Bücher zur Waldorfpädagogik geschrieben. Derzeit arbeitet er wieder als Lehrer in einer 2. Klasse, weil er wieder an die Basis wollte, wie er mir sagte. Kurzum, er ist genau der Richtige, um uns nochmal kurz zu umreißen, was Waldorfpädagogik ist und kann und was vielleicht auch nicht. Hallo, Herr Keller.
Ja, hallo, grüß Sie.
Ich habe in der Anmoderation, die Sie jetzt nicht gehört haben, gesagt, das ist natürlich nur ein Dip. Ne? Man kann sich unendlich mit Waldorfpädagogik befassen. Uns beiden ist klar, wir können das nicht vollumfänglich erschließen. Aber für die, die so Grundsatzfragen haben, dachte ich, machen wir es jetzt einfach mal, bevor man es zu kompliziert macht.
Ja.
Herr Keller, ich habe gedacht, ich drehe den Spieß jetzt mal um, also nur von der Fragetechnik her. Frage Sie mal, mal angenommen, Sie wären der schlechteste Waldorflehrer der Welt. Ja? Was würden Sie in einer Unterrichtsstunde tun? Wie würden Sie den Unterricht gestalten, um es unter Waldorf-Gesichtspunkten so richtig zu versemmeln?
Oh, im Prinzip würde ich mir natürlich vorher irgendwie einen Plan ausdenken und den dann einfach unterrichten, ohne jetzt auf die Schülerinnen und Schüler zu achten. Also ich stülpe sozusagen was drüber. Das wäre vielleicht so eine Sache, so als schlechter Lehrer. Das gilt aber, glaube ich, für alle Lehrerinnen und Lehrer. Genau. Ein zweites, was...
Einfach durchziehen.
Genau, einfach durchziehen und sozusagen gar nicht drauf achten und so. Und ein zweites wäre vielleicht, dass man auch einfach am Alter vorbei unterrichtet. Also jedes Alter hat ja so eine spezifische Signatur oder braucht auch eine bestimmte Ansprache. Eine Mittelstufenklasse braucht eine andere Ansprache als irgendwie eine Oberstufe oder kleine. Und da kann man natürlich schnell auch einfach falsch liegen. Genau.
Wahrscheinlich würde man auch einen unvorbereiteten Test schreiben und ganz viel abfragen.
Ja, oder man nimmt einfach nur ein Buch und sagt, schlag mal das auf und dann macht man einfach das Buch oder so. Ne? Und hat aber eigentlich gar nicht eine wirkliche Begegnung mit den Kindern gehabt. Vielleicht so ein paar Stichpunkte,
Keiner darf aufstehen, alle müssen einfach nur abschreiben, was an der Tafel ist.
Alle bleiben brav am Platz sitzen, keine Bewegung, keine Kreativität, kein Engagement, genau, ja.
Okay, Sie haben glaube ich, gerade so im Nebensatz, aber mit Absicht, da bin ich sicher, schon angesprochen, dem Alter gemäß.
Ja, genau.
Und das ist ja was, so wie ich es verstanden habe, in der Waldorfpädagogik eine ganz große Rolle spielt. Was, wenn wir jetzt mal sozusagen von der Grundschule sprechen, und davon sprechen wir jetzt ja zunächst einmal, ne, dass wir sagen, da sind jetzt Eltern, hören uns zu, die sich jetzt entscheiden, irgendwie Grundschule um die Ecke fühlt sich nicht richtig an. Ich schaue mal, was Waldorfpädagogik kann. Was ist die Grundannahme für Kinder im Grundschulalter? Wo sind die, was brauchen die in der Waldorfpädagogik-Sicht?
Ja, genau. Also ich glaube, im Prinzip kann man, oder hat man, glaube ich, ein gutes Bild, wenn man das Kind als ein sehr offenes Wesen erstmal auffasst. Das fängt ja auch, oder ist ja, wenn es kleiner ist, noch offener, sozusagen auch noch einem noch ausgelieferter, sag ich mal. Und dadurch, dass das Kind, also ich sage immer, dass die Seele so offen ist, muss man natürlich das draußen auch ein bisschen gestalten. Also alles, was um das Kind rum ist, nimmt es ja dann einfach auch voll auf. Und insofern haben wir in der Waldorfpädagogik eigentlich so dieses Prinzip, dass wir halt am Anfang doch den Rahmen eher kleiner machen, dass es sozusagen überschaubar ist, dass es eine Sicherheit für die Kinder gibt. Und eben im Laufe der Kindheit, wenn die Kinder älter werden, dann schließt man sich sozusagen zunehmend. Wir als Erwachsene sind ja dann ja autonom, individuell, sind also geschlossen. Wir können uns öffnen natürlich, aber wir können auch ignorant sein, sag ich mal. Und das ist so ein Weg. Und wenn die Kinder eben ja in sich selbst gefestigter sind, selbstsicherer und so, dann kann man auch praktisch mehr aufmachen. Ne? So, das ist vielleicht genau eine so eine Grundannahme.
Ja, also vielleicht, um das nochmal anschaulich zu machen, weil da würde jetzt, glaube ich, jeder erstmal sagen, ja, finde ich auch. In dem, was ich bisher gesehen habe bei Waldorfpädagogik, ist das aber wesentlich später dieses Schließen oder die Annahme, dass sozusagen ein Kind alleine gut viel filtern kann, was von außen auf es einströmt, als es so gemeinhin gedacht wird. Ne? Also es gibt viele Dinge, weiß ich nicht, wo vielleicht jemand, der jetzt nicht auf einer Waldorfschule ist, vielleicht schon im Alter von 6 Jahren König der Löwen gucken würde denken würde, passt schon, ne?
Ja.
Wo sie sagen, krieg sofort, ne? Würde ich jetzt eher nicht machen. Also das, glaube ich, kann man sagen, ne? Dass sie länger, ich sag jetzt mal, es ist vielleicht ein falsches Wort, aber tendenziell behüten, als wir das in unserer Gesellschaft im Moment tun.
Ja, ich glaube, das ist richtig, genau. Man kann es vielleicht noch ergänzen, dass wir halt auch versuchen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass die Kinder selber tun können. Ja. Also ich sag mal, jetzt nehmen wir mal das, wenn wir bei einem König der Löwen bleiben, das ist ja praktisch was von außen, ne? Also wo man dann hingeht. Und ich sage mal so, man ist ja auch modern und man macht es dann vielleicht auch mit den Kindern, aber im Prinzip wäre es interessanter, dass man sozusagen selber inszeniert oder selber spielt, ne? Dass man ein kleines Theaterstück mit den Kindern einübt und es praktisch von innen ausbildet. Also ich bilde das von innen, ich kann die Lieder singen, ich kann die Texte sprechen, dann spiele ich es praktisch mit Kostümen und sowas. Und
die ich selber gemacht habe im besten Fall.
Ja, genau. Und dann kann man...
Gewisses Alter vorausgesetzt, ja.
Genau, und dann würde man vielleicht auch noch am Ende irgendwie ins Kino gehen oder ins Musical oder wie auch immer. Ne? Und dann hat man nicht das äußere Bild zuerst, sondern eben am Schluss, ne? Und hat es von innen so ergriffen.
Genau. Ja, okay. Vielleicht noch einmal, das ist etwas, was mich irritiert hat, als ich mich mal mit Waldorfschule befasst habe für eines unserer Kinder. Man hat ja so ein Bild, weil Sie das jetzt auch gerade nochmal so gesagt haben, dass die Waldorfschule eine sehr kreative Schule ist, was, glaube ich, unstrittig ist. Also jeder, der mal war und mal auf so einem Theaterstück war, dem fliegen die Ohren ab sozusagen. Ja. Das ist, glaube ich, eh klar. Aber in meiner Wahrnehmung keine total freie Kreativität im Sinne von, man kann machen, was man will, sondern es sind schon so bestimmte Formen und bestimmte Kunstformen und bestimmte Tätigkeiten, die dort im Kunstunterricht gemacht werden. Habe ich das richtig beobachtet?
Ja, das ist eine interessante Frage, die Sie stellen. Ich glaube, Kunst hat immer zwei Seiten. Das eine sind die Regeln in der Kunst, also nehmen wir mal sowas wie Proportionen. Ne? Das sind praktisch Gesetzmäßigkeiten oder ich sag mal, eine rote Farbe wirkt eben anders als eine blaue. Da gibt es praktisch Objektives. Und das ist der eine Pol, den wir machen, dass wir versuchen, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich diese ganzen Gesetze, die in der Kunst sind, auch kennenlernen, auch in der Musik, ne? Also Intervalle, gell? Da gibt es ganz viele Gesetzmäßigkeiten. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Kreativität, dass man dann praktisch mit den Dingen auch kreativ sein kann und dann auch selber improvisiert, sage ich jetzt mal, ne? Selber malt, das ist das Einfachste natürlich, ne? Kreatives Malen, kreatives Schreiben, so diesen.
Aber immer in bestimmten Farben und Filzen findet ganz viel statt, ne?
Ja, gut, klar.
Oder beim Holzarbeit mit runden Ecken oder irgendwie so. Also man hat eine bestimmte Optik vor Augen, wenn man an Waldorfkunst denkt, oder?
Ja, wobei ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein bisschen der Zeit geschuldet. Das ist, glaube ich, schon noch offener geworden und auch nicht mehr ganz so verhaftet in dem, wie es vielleicht früher war. Aber ich sag mal so, ein Raum wird natürlich interessanter, wenn er auch interessant gestaltet wird. Also wenn Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob Sie das Vitra-Museum kennen oder so Sachen. Das ist natürlich interessante Gebäude. Und dann hat man halt dann hat man halt nicht nur irgendwelche Schachteln, ne, sondern dann ist es einfach, ist halt einfach anders gestaltet, genau.
Genau. Ich glaube, fast alle, die uns zuhören, kennen so den klassischen Lehrplan, der kommt vom Land. Da müssen bestimmte Dinge erfüllt werden. Worin unterscheidet sich der Lehrplan einer Waldorfschule und warum darf die das? Frage ich mal jetzt mal einfach ganz.
Genau, das sind sehr gute Fragen. Also die Waldorfschule darf das, weil eben diese, also vom Grundgesetz ist auch garantiert ist, dass man eben auch andere Schultypen und Formen haben darf. Und dass das praktisch der Staat auch zu einem gewissen Teil auch wirklich unterstützen muss. Genau. Und das Interessante ist natürlich, dass dem staatlichen Schulwesen dadurch auch ein Experimentierfeld zur Verfügung steht, ne, bei Montessori ja auch. Das heißt, der Staat kann sich kann der Staat sich eben angucken, was machen die so, und dann können sie halt gucken, ist es erfolgreich oder nicht und können es eventuell übernehmen oder eben auch nicht. Ne? Und aber es ist im Prinzip ein, so wie bei Religionsfreiheit gibt es halt auch sowas wie eine Schulfreiheit. Es gibt ja eine Schulpflicht, aber dann darf man eben auch wählen. Und das ist von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes im Prinzip halt garantiert und deswegen dürfen Schulen, private Schulen mit anderen Schwerpunkten dürfen existieren.
Genau. Da haben Sie was angesprochen, was ich gleich nochmal aufnehme, das Private daran nämlich. Aber sagen Sie doch nochmal, worin unterscheidet sich nochmal konkret der Lehrplan einer Waldorfschule von einer anderen Schule? Also man hat ja irgendwie Mathe, Deutsch, dann hat man irgendwie ein bisschen Sport, bisschen Musik und am Ende kommt im besten Fall ein Abi raus, wenn alle das erfolgreich nennen sollen. Wie ist es bei Ihnen? Was ist in dem Lehrplan drin?
Genau, also im Prinzip ist es natürlich so, dass wir auch wollen, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn sie aus der Schule rausgehen, im Prinzip, wie soll ich das sagen, lebensfähig sind, ne? Dass sie dann eine Idee haben, was sie beruflich machen wollen, dass sie eben dann aus Freiheit Dinge wählen können und es dann ergreifen können und eben das Rüstzeug dafür haben. Genau, wir hatten schon diese altersspezifische Ausrichtung angesprochen. Also das heißt, wir machen manche Dinge früher als jetzt in der staatlichen Schule. Manche machen wir später. Und wir versuchen das eben an der Entwicklungspsychologie abzulesen. Das wäre mehr so ein bisschen so theoretisch. Praktisch kann man noch sagen, was ein starker Unterschied ist, ist, dass wir eben dieses Kopf, Herz und Hand oder Denken, Fühlen, Handeln eben doch, glaube ich, ernst nehmen. Also, dass wir nicht nur auf kognitive Wissensvermittlung und Verstehen, Erkennen den Hauptschwerpunkt setzen, sondern wirklich auch auf
Begreifen.
Genau, begreifen, aber dann eben auch Handlungsfähigkeit, ne, dass man handlungsfähig ist und auch soziale Kompetenzen, also Umgang mit den eigenen Gefühlen, Umgang mit den Gefühlen anderen, also das Soziale eben, glaube ich, auch noch stärker gewichten. Genau. Mhm. Das wären vielleicht so.
Okay, und Sie haben ganz viel so praktische Einsprengsel auch, ne? Also, dass man in sogenannten Epochen lernt. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig.
Genau. Also, das eine, wenn man das so ein bisschen nach diesen drei Gesichtspunkten, die ich gerade genannt habe, aufgliedern möchte, wäre halt eben dieses Handlung. Ne? Wir haben ganz viele Projekte, also, wo Schülerinnen und Schüler wirklich tätig sind, also mit den Händen oder sowas machen. Also, wir haben ein Landwirtschaftspraktikum, ein Forstpraktikum, ein Berufspraktikum, ein Praktikum in einem sozialen Betrieb. Und das ist nicht nur 2 Tage, sondern das sind dann immer so drei Wochen oder so oder 4 Wochen. Aber dann eben auch Gartenbau, dass wir wirklich auch lernen, Sachen anzubauen und damit mit Lebensmitteln umzugehen zum Beispiel. Oder genau, also dass man halt wirklich mit den Händen was macht. Das wäre so diese Handlungskompetenz. Und was das Soziale anbelangt, das wissen Sie, glaube ich, dass ja die Klassengemeinschaft eigentlich von der ersten Klasse dann bis zur 12., 13. zusammenbleiben. Mhm. Und das ist natürlich dann auch ein ungeheures soziales Übfeld, weil man kann sozusagen nicht weg, genau. Das ist wie in einer Familie, gell? Das heißt, wenn man halt sich gestritten hat, man bleibt ja zusammen. Das heißt, man muss sich auch irgendwie wieder vertragen lernen. Ne? Und das ist, das gibt eben.
Ja. Man muss aber auch wissen, dass, wenn ich einmal kurz einfallen darf, ja, weil ich es wirklich wichtig finde, weil ich habe in der Anmoderation, die Sie jetzt nicht kennen, gesagt, ne, die Figur des Lehrers ist halt auch sehr wichtig. Auch den hat man dann.
Das stimmt.
Und wenn es dann mal nicht passt, ist das natürlich, muss man einfach nur wissen. Das will stimmt. ich jetzt gar nicht als schlechtes, sozusagen als Gegenargument oder ja. so, sondern ich will nur sagen, das gehört auch dazu, den Lehrer hat oder den oder die Lehrerin hat man dann.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Und das ist auch genau eine, glaube ich, eine wichtige Stelle, dass eben das sehr wichtig ist, dass die Lehrerin, der Lehrer halt eben eine integere Person ist und so weiter. Das ist klar. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es schwierig. Das stimmt. Auf jeden Fall.
Ja.
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 Genau. Vielleicht, genau, vielleicht noch eins zu diesen, zu dieser ja, sozialen gerne. Ebene, ne, ist dann eben halt die ganze Kunst, die uns, glaube ich, auch ein bisschen unterscheidet, dass das halt wirklich malen, zeichnen, Theater spielen, viel Musik, Bewegungskunst, Bildhauerei, ne, solche Sachen. Und das ist dann schon auch ein Übfeld, um auch seine Gefühle zu schulen. Ne? Also wenn ich Musik mache, muss ich
oder auszudrücken.
Ne? Genau. Oder ich muss in Rollen reinschlüpfen und muss dann eben bestimmte Charakterfärbung spielen können und so weiter.
Ja.
Das ist eben auch eine Gefühlsschulung im Prinzip.
Ja, ich habe also vielleicht eine kleine Anekdote, ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Also unsere Tochter war auf einem Waldorf-Kindergarten. Das war das erste Kind, bei dem wir das in Anführungsstrichen geschafft haben, weil vorher sind wir so viel umgezogen, dass es immer nicht, dass wir immer sozusagen auf der Warteliste verreckt sind.
Ja.
Und deswegen ist es mir da so wahnsinnig aufgefallen, das erste Mal dieser Sprung ins kalte Wasser dann auf einer staatlichen Grundschule, für die wir uns dann schlussendlich immer entschieden haben. Das will ich jetzt hier gar nicht beitreten, warum. Aber der Unterschied der Zuwendung.
Ja,
also wir hatten ganz fantastische, wirklich, muss ich wirklich sagen, fantastische Lehrerinnen, die sich um unser drittes Kind gekümmert haben. Ganz tolle Lehrerinnen, auch an der staatlichen Grundschule. Aber dieser erste Tag, ne, sozusagen, wo ich sie gelassen habe, ohne dass sich jemand hingekniet hat, die Hand gegeben hat und gesagt hat, willkommen, liebe, das fand ich richtig hart, weil es mir im Unterschied so auffiel zu den anderen Kindern.
Das stimmt.
Und das ist, glaube ich, was ich sagen kann aus meiner eigenen kleinen Erfahrung, was wirklich besonders ist, diese Begrüßung am Morgen. Das ist was einen als Eltern sehr berührt, wenn man weiß, da wird jemand wirklich abgeholt im ureigentlichen Sinne. Ne? Das,
Ja, also ich finde es sehr spannend, dass Sie das so sagen, weil ich glaube, diese Beziehung ist wirklich was Besonderes. Und zwar ist es natürlich auch die Beziehung von Mensch zu Mensch, ne? Also von Lehrerin, Lehrer zum Kind, aber auch eben zu den Eltern und aber auch zu den Kolleginnen und Kollegen untereinander. Aber eben auch, Sie hatten das Epochenprinzip vorhin angesprochen. Wenn ich 4 Wochen lang mich mit einem Thema befasse, dann kann ich natürlich auch inhaltlich ganz anders in Beziehung treten.
Ja.
Also ich kann eben, wenn ich, nehmen wir mal so Tierkunde oder sowas habe und ich beschäftige mich 4 Wochen lang jeden Tag 2 Stunden mit Tieren, dann habe ich natürlich eine ganz andere Beziehung aufgebaut, als wenn ich das sozusagen irgendwie immer in irgendwelchen 45-Minuten Takten irgendwie am Tag verteilt mache. Ne? Oder wenn ich,
genau.
sowas, ne?
Also das finde ich, dazu würde ich mal eine Sache sagen, weil ich hier auch meine Frage steht, für welche Kinder passt es nicht?
Ja.
Und ich kann sagen, dass also was bei uns eine Rolle gespielt hat, wenn man sozusagen ein Kind hat, was Lernschwierigkeiten hat und von der Wiederholung lebt und es gibt bestimmte Felder, in denen das so ist, ne? Also wo es wirklich darum geht, dran zu bleiben und immer zu wiederholen, dann halt, haben wir uns aus diesem Grund gegen dieses epochale Lernen entschieden. Ne? Weil das ist dann wirklich sehr lange das und das andere nicht. Und da muss man erstmal wieder reinkommen sozusagen. Das sind, will ich nur den Eltern, die so eine Entscheidung treffen, kann ich nur sagen, so war es bei uns, dass wir uns dann aus bestimmten Gründen dagegen entschieden haben. Was würden Sie denn sagen, für welche Kinder passt es nicht? Das war jetzt meine private Einschätzung, die ist total laienhaft. Ne? Aber wo würden Sie sagen, da vielleicht nochmal genauer hinschauen, das ist nicht so geeignet.
Aber das ist eine schwierige Frage.
Ja, ist klar.
Weil ich prinzipiell würde ich sagen, es passt für alle. Und zwar, weil natürlich dieses Kopf, Herz, Hand eigentlich natürlich für alle Kinder total wichtig ist. Ne? Es gibt Kinder, ich sag mal so, wenn man sich's leichter machen will, also wenn ein Kind halt sehr stark intellektuell gerne lernt und wenig sich die Hände schmutzig macht, könnte man natürlich sagen, Es passt nicht so gut.
Ja, aber ich kenne solche Fälle, ja, ne, wo es dann einfach nicht gepasst hat, weil die einfach so schnell, kognitiv so wahnsinnig schnell waren, ja, dass sie gesagt haben, ich langweile mich hier zu Tode. Kenne ich. Nee. Also gibt es. Es ist überhaupt nicht repräsentativ, in keinster Weise. Ja. Aber kenne ich persönlich.
Also das ist sicherlich richtig. Es hängt aber auch dann, glaube ich, von der Lehrerin und vom Lehrer ab. Ne? Also weil normalerweise, also ich habe ja lange eben Lehrerbildung gemacht und ich habe immer gesagt, wir müssen natürlich für alle Kinder aller Begabungsstufen ein Angebot machen. Ne? Also das heißt, wenn ich Kinder habe, die ungeheuer schnell lernen, muss ich die auch abholen, ob das dann natürlich gelingt.
Das ist immer schwierig, muss man sagen, an jeder Schule. Ja. Ne? Ja.
Aber vom Anspruch ist es auf jeden Fall so, also vom Ideal ist es so, dass wir
in der Theorie eine
heterogene Klasse haben wollen.
Ja.
Und
ja,
eben, das heißt, da ist eine große Spannweite drin. Also auch Thema Inklusion, sage ich jetzt mal, dass Kinder eben mit Inklusionsbedarf und dann aber auch eben halt, genau, also es gibt ja auch Kinder, die können einfach alles und super schnell und sind ungeheuer begabt und so. Und dass man dann halt für alle irgendwie einen guten Unterricht macht, dass jeder auf gefordert ist. So, ne? Und,
ja.
Aber wie gesagt, das haben Sie auch gesagt schon, das gelingt nicht immer.
Ja, und das ist, ne, auch meine Meinung ist nicht repräsentativ oder meine Erfahrung ist nicht repräsentativ. Ne? Das ist einfach nur, ich will sozusagen die Sachen abfragen, die so klassischerweise kursieren auch. Und dazu zählt unter anderem auch, dass sozusagen die bei manchen die Annahme besteht, also Waldorf Kinder auf Waldorfschulen erhalten eben zu wenig Fachwissen, weil auch die Lehrer, die diese Fächer unterrichten, also teilweise so, ich sage jetzt mal so knallharte Fächer wie Mathematik, das eben an sich gar nicht auf Lehramt studiert haben müssen, um es an der Waldorfschule zu unterrichten.
Ja, also da muss man zu sagen, das stimmt natürlich für die unteren Klassen. Ne? Also wenn die Schülerinnen und Schüler in die Oberstufe kommen, dann haben sie auch studierte Menschen dann vor sich. Ne? Das ist für die unteren Klassen. Also in der Grundschule ist es auch so, dass natürlich Lehrerinnen und Lehrer auch fachfremd teilweise unterrichten. So. Mhm. Genau, aber für die unteren Klassen ist es...
Aber was heißt untere Klassen? Was heißt untere Klassen?
Ich also jetzt
nageln. Bis zur wievielten Klasse?
Ja, auf jeden Fall mal Klasse 1 bis 6 und dann eventuell bis Klasse 8.
Okay.
Und aber ist es immer so, dass jetzt diese Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, der die Klasse führt, immer auch sagen kann, also Mathe traue ich mir nur bis zur 6. Klasse zu und dann kommt eben ein anderer Lehrer rein. Also durch die Epochen, die man hat, kann man ja auch sagen, also die Epochen traue ich mir nicht zu ab einer bestimmten Altersstufe und dann soll bitte doch dann der Oberstufenkollege kommen und das übernehmen. Ne? Okay. Und das gehört auch dazu zur Lehrerbildung, dass man immer sagt, genau, sei ehrlich zu dir und sag
wo
eben,
deine Grenze.
Genau, wo ist deine Grenze und genau.
Ja, wir hatten es eben schon gestriffen. Ich will es jetzt noch einmal kurz abbinden. Also man kann einen Waldorf-Abschluss machen, der ist, glaube ich, nach der 12. Klasse, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Mhm. Man kann aber auch Abitur auf manchen Waldorfschulen machen, nicht auf allen, soweit ich informiert bin.
Doch im Prinzip eigentlich an allen. Also es gibt noch vielleicht Schulen, die sind im Aufbau, also die jetzt vielleicht, sagen wir mal, sind 10
Jahre
alt. Ja, genau,
die haben die Jahrgänge noch nicht.
Genau, die haben die noch nicht, aber im Prinzip können Sie das an allen Schulen machen. Also wenn die ausgewachsen ist, sage ich jetzt mal, dann können Sie das an jeder machen. Genau.
Ja, ich glaube, was man noch wissen muss bei Waldorfschule, ein ganz wichtiges Prinzip ist sozusagen die Mitarbeit im Schulwesen, in allem, was dazugehört. Also ich erinnere mich, ich habe Kindergarten geputzt und so weiter und so, sozusagen geht in der weiterführenden Schule, in der Schule und in der, also auch in den höheren Klassen so weiter. Es ist sehr viel Eigenengagement. Warum und wie viel?
Ja, ich denke mal, also sagen wir mal so, im Prinzip ist es so, dass man halt eine Partnerschaft haben möchte zwischen Lehrern, Schülern und Eltern. Ne? Und dann ist es natürlich gut, wenn man sich kennt und zusammenarbeitet und fest zusammen vorbereitet und feiert und so. Ne? Also dieser Martinsbasar oder Adventsbasar ist ja so ein Beispiel, ne? Der dann...
Richtig viel Arbeit, genau, muss ich gleich sagen.
Natürlich ist es anstrengend, es macht aber auch Spaß. So, ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sich die Zeit auch ein bisschen geändert hat. Also ich sag mal, das kommt ja so aus einer Zeit, wo vielleicht dann nur einer in der Familie berufstätig war, ne, und der andere sich um die Kinder gekümmert hat. Und heute hat sich es natürlich auch in den Städten vor allem natürlich verändert. Da sind beide berufstätig. Und dann wird es auch schwieriger mit dem Engagement in der Schule, ja, weil einfach alle keine Zeit mehr haben. Und insofern ist es, glaube ich, keine... Also freut man sich natürlich, wenn man Eltern hat, aber es ist keine Pflicht, sag ich mal, ne? So. Also das hat sich einfach verändert ein bisschen. Genau.
Ja, ja, aber es ist jedenfalls mehr als einfach nur abgeben und sozusagen wegfahren, ne? Das muss man wissen. Also das, glaube ich, ist nach wie vor so und es ist ja auch total verständlich und legitim. Ich will es nur sagen, ich glaube, das ist schon weiterhin, auch wenn es nicht mehr so ausufernd ist wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, gehört zum Verständnis von Waldorfpädagogik dazu, so wie ich es verstanden habe. Ne?
Ja, man kann natürlich halt auch anders über, also angenommen, Kind hat Schwierigkeiten oder so, kann man natürlich anders auch sprechen, ne, als weil man sich anders kennt. Ne? Also das ist ja so, wenn man mal zusammen Kaffee getrunken hat oder sowas oder mal zusammen gegessen hat, lässt sich natürlich anders sprechen, als wenn man nur irgendwie per Telefon, ne, oder so das macht und sich gar nicht wirklich kennt. Ne?
Ja, ja, genau. Was ich noch wichtig finde, wir haben vorhin angesprochen, die private sei, also die Tatsache, dass es sich um eine Privatschule handelt. Ja. Mit was für Kosten muss ich rechnen?
Ja, es gibt im Wesentlichen eigentlich zwei Ansätze. Das eine ist, dass es gibt so einen Durchschnitt, den wir brauchen. Also der Staat finanziert die Waldorfschulen ungefähr zu 80%. Mhm. Und dann bleiben 20% übrig und die werden über Schulgelder im Prinzip aufgebracht. Und das sind meistens so 160, 70 Euro im Monat im Durchschnitt, sag ich mal. Und entweder regelt es die Schule so, also jede Schule ist ein eigenes Unternehmen und regelt es praktisch so, wie sie das regeln möchte. Aber es gibt eigentlich so zwei Haupttypen. Das eine ist, dass man eben halt jeder zahlt den gleichen Betrag. Das ist aber eher selten. Und das andere ist, dass man das Einkommen gestaffelt macht. Mhm. Also dass die eben ein höheres Einkommen haben, auch ein höheres Schulgeld zahlen und die ein geringeres haben, eben
ein Solidarprinzip letztendlich.
Genau,
ja.
Genau. Ja. So. Ja. Also insofern ist es so, ich weiß, es gibt ja Bundesländer, wo auch Kindergartenbeiträge gezahlt werden. Hamburg ja nicht, da ist es ja frei, aber in Baden-Württemberg, da komme ich eigentlich her und da war so der Kindergartenbeitrag immer so bei 140 Euro oder so, ne? So in dem, bisschen mehr vielleicht, aber so in dem Range ist das dann.
Vielleicht noch ein letztes Wort und ich weiß, es ist sehr unfair, wir müssen es trotzdem kurz halten, zu Rudolf Steiner. Das ist ein Riesenfeld, wir beide wissen, dazu kann man ganze so Bibliotheken verschlingen, was der Mann geschrieben hat und was über ihn geschrieben wurde und wie heute die Rezeption ist. Wenn man jetzt sagt, so ehrlich gesagt, mit ein paar Auswüchsen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten oder mit ein paar Thesen, wie strikt halten sich die Waldorfschulen heute noch an die Auffassungen Rudolf Steiners? Die Grundidee, ne? Ich meine, er hat diese Schulen letztendlich auf eine gewisse Weise erfunden, nicht nur auf eine gewisse Weise, sondern hat er, aber es gibt ja so ein paar Thesen, wo man sagt, müsste ich nochmal genau nachlesen, wie ich das finde. Wie strikt sind die Waldorfschulen heute an diese Lehre gebunden?
Also wir nennen uns ja freie Waldorfschule, ne? Also das heißt, da ist ja dieses Freiheitsmoment drin und eigentlich ist immer wichtig, dass wir nichts dogmatisch übernehmen, sondern dass man eigentlich sozusagen auch aus dem eigenen Verständnis, also natürlich regt man sich an, man liest es, man studiert es, aber man studiert auch andere Dinge und dass man dann mit dem, was man kann und weiß, eben Schule möglichst gut gestaltet, ne? So, also und natürlich, wir sind ja urteilsfähig, also bestimmte Dinge, die wird man nicht übernehmen. Ne? Das ist auch klar, dass das irgendwie veraltet ist oder so, aber
und in seine Zeit gehört. Genau. Aber ich glaube, das wäre was in meiner Wahrnehmung, so wie ich habe ganz unterschiedliche Einrichtungen gesehen, durchaus auch sehr unterschiedlich ist. Ne? Also es gibt solche, die sich sehr, sehr nah daran halten und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche schrägen Thesen, sondern einfach nur sehr strikt an diese Lehre halten und die eben wirklich auch sich als Freier definieren. Und da will ich einfach einladen, dass da jeder auch auf seinen Bauch hört, was passt, wenn er sich diese Schulen anguckt. Ne?
Ja.
Wie weit möchte ich gehen? Was daran finde ich gut? Wo denke ich, komisch, wo muss ich nochmal nachfragen?
Ja. Natürlich, also vielleicht kann ich zum Schluss noch sagen, wir haben ja Waldorf 100 gefeiert, also 100 Jahre, ne? 1919 bis 2019 und da gab es sozusagen so ein doppeltes Ergebnis. Das eine, dass man sich halt unheimlich gefreut hat, dass man 100 Jahre alt ist und dass man viele gute Schulen gegründet hat und so weiter. Und das andere aber, das passt zu Ihrer Frage, dass man eben jetzt, also wir nennen das jetzt Waldorf 2.0, sage ich mal, oder Waldorf 200, also für die nächsten 100 Jahre doch auch diskutieren. Also die Welt hat sich verändert. Gell? Wir haben Klimawandel, wir haben Finanzkrisen, wir haben Kriege und so weiter.
Digitalisierung,
genau. Und da muss natürlich die Schule von heute, also jede Schule, auch ganz anders nochmal unterrichten oder vorbereiten. Also dieses Thema Klimawandel, das gab es halt eben so nicht. Von daher muss es da auch eine Korrektur geben. Und Digitalisierung ist genau das Gleiche. Also wir kommen ja noch so aus der Zeit, wo man einfach nur ein Telefon hatte. Ne, so. Und klar, das gehört heute dazu. Sonst ist man auch nicht fähig, in der Gesellschaft richtig dann teilzunehmen oder zu partizipieren. Genau.
Genau, trotzdem würde man auf einer Waldorfschule jetzt nicht die Kinder alle mit iPads versorgen und sagen, wir arbeiten jetzt auf digitalen Blättern. Das kann man ja finden, das sage ich total wertfrei. Genau. Ne? Also mein Sohn erlebt das gerade in Kanada und ist total begeistert.
Ja, ja.
Ne? Also wie easy alles sein kann, wenn diese scheiß Zettel nicht überall rumfliegen. Ja. Aber es ist halt sozusagen, ich will nur sagen, trotzdem würde das in dem Ausmaße auf einer Waldorfschule tendenziell eher nicht so stattfinden.
Ja, wobei natürlich jetzt zum Beispiel jetzt an der Hochschule Stuttgart einen Studiengang Medienpädagogik gibt beispielsweise und auch gerade noch ein neues Buch zur Medienpädagogik erschienen ist. Und ich denke schon, dass wir uns einig sind in der Waldorfbewegung, dass sie medienkompetent sein sollen, wenn die von der Schule gehen. Also dass sie einen Film selber machen können, dass sie einen Podcast selber machen können, dass sie sowas schneiden können, dass sie, keine Ahnung, Musik vielleicht mischen können oder sowas. Nur so Sachen, also und genau, und da, klar, das dauert immer eine Weile, bis man dann das umgestellt hat, aber die jungen Lehrerinnen und Lehrer, die kommen halt mit einem ganz anderen Selbstverständnis rein und können das auch automatisch, sage ich mal. Und das ist so eine Frage der Zeit, dann genau, läuft es von alleine.
Super. Ja, ich danke Ihnen für diesen Zusatz nochmal. Also wir haben es von Anfang an gesagt, es kann nur ein kurzer Dive-In sozusagen sein.
Genau.
Es ist eine Einladung, aber als Einladung zu verstehen, sich damit näher zu befassen, es lohnt sich. Es lohnt sich, da auch auf den eigenen Bauch zu hören. Auch übrigens auf den Bauch der Kinder, finde ich auch immer nicht. Also meine haben immer selber entschieden, wo sie hinwollen, interessanterweise. Weil die haben so ein Bauchgefühl, wo wir dachten, okay, wenn es begründet ist, dann man toe, sozusagen, wie man im Norden sagt.
Nee, klar.
Genau. Klar. Also ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich einerseits die Zeit genommen haben, andererseits auch die Bereitschaft gezeigt haben, sich kurz zu fassen, denn ich weiß, es gibt sehr viel mehr dazu zu sagen.
Alles gut.
Aber wie gesagt, eine Einladung, das zu tun, gerne vielleicht auch mal ein Buch von Ihnen lesen. Wir verlinken die natürlich, dann kann man noch mal ein bisschen weiter eintauchen.
Ja, vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Keller.
Genau, alles klar, danke schön.
Danke.
Tschüss.
Und jetzt spreche ich mit Klaus-Dieter Kaul. Er hat vor vielen, vielen Jahren Grund-, Haupt- und Sonderpädagogik studiert, dann ein halbes Jahr an einer staatlichen Schule gearbeitet, ich möchte fast sagen ausgehalten, dann gekündigt, dann die Montessori-Pädagogik kennengelernt, die ihn seitdem nicht mehr losgelassen hat. Seitdem hat er sein gesamtes berufliches Leben der Montessori-Pädagogik gewidmet, mal als Lehrer, mal als Schulleiter einer Schule, deren Träger die Aktion Sonnenschein war, mal als Lehrender in Montessori-Kursen. Er ist also genau der Richtige, um uns zu erklären, was und wer eigentlich hinter dem Namen Montessori steckt. Willkommen, Herr Kaul.
Hallo, grüß Gott.
Vielleicht fangen wir wirklich mal so an. Wer war Maria Montessori, die Namensgeberin?
Ja, die Namensgeberin war eine Ärztin. Mhm. Und zwar die erste Frau, die in Italien Medizin studiert hat. Mhm. Und was natürlich schon sehr aufregend ist. Mhm. Und sie hat gemerkt, dass sie sehr ausgesondert wurde, auch von ihren Kommilitonen, und hat sich aber deswegen umso stärker diesem Studium gewidmet. Mhm. Und sie hat dann angefangen, als Ärztin in einer psychiatrischen Klinik zu arbeiten mit sogenannten idiotischen und schwachsinnigen Kindern, so wurden die früher genannt. Und denen man eigentlich nur was zu essen gebracht hat und sie ins Bett gelegt hat. Und ansonsten hatten sie nichts zum Spielen und gar nichts. Und sie hat dann sofort so eine Eingebung gehabt, natürlich auch durch viele Bücher, die sie damals schon lesen konnte, vor allen Dingen von Ärzten in Frankreich, Itard und Seguin. Mhm. Und sie hat dann gedacht, das experimentiere ich jetzt mal, was diesen Kindern an Spielmöglichkeiten gegeben werden kann. Mhm. Und dann hat sie eine ganz wichtige Entdeckung gemacht, nämlich, dass als die Kinder zu essen begannen, also Brot bekamen sie, trockenes Brot und ein bisschen Wasser dazu, dann haben sie sich danach auf den Boden gestürzt, die sogenannten schwachsinnigen Kinder, und haben angefangen, die Brotkrümel einzusammeln und haben mit dem Speichel diese Brotkrümel zu Kügelchen geformt und haben sich, so hat sie es interpretiert, ihre eigenen ersten Spielsachen gemacht. Mhm. Und da hatte sie wie so eine Erleuchtung, dass sie gemerkt hat, die Kinder brauchen etwas zum Spielen, nicht nur zum Essen, sondern die verhungern geistig und da reicht nicht nur die körperliche Ernährung. Mhm. Und das war ihr größtes Erlebnis. Mhm. Und ja, sie hat sich dann sehr diesen Kindern gewidmet und sie hat dann festgestellt, dass Kinder, die als schwachsinnig bezeichnet wurden, dass die sogar dann Interesse hatten an Zahlen, an Buchstaben. Es waren Kinder dabei, wo sie dann durch ihre Begleitung gemerkt hat, dass sie sogar das Lesen erlebt haben und auch rechnen konnten. Also es war wie... Ja, es war revolutionär zur damaligen Zeit.
Ja, vielleicht kann ich da gleich mal draufspringen, weil dieser kleinen Geschichte wohnt ja inne, so wie ich es verstanden habe, eine Grundannahme in der Montessori-Pädagogik, nämlich, dass die Kinder aus sich selbst heraus diesen Lernwillen haben und sich suchen, was gerade dran ist.
Genau, das wird der bekannte Leitspruch ist ja, hilf mir, es selbst zu tun, der ja auch durch alle Welt geht und so weiter. Aber wichtig ist, dass man den nicht falsch interpretiert. Also ich merke, heutzutage oder auch in den letzten Jahren wurde die Pädagogik oft so als eine Freiheitspädagogik interpretiert in Richtung Laissez-faire, was sie auf keinen Fall ist. Und das höre ich auch oft, wenn ich so mit dem Volk spreche, dass sie dann sagen, na, bei Montessori dürfen ja die Kinder alles, was sie wollen. Und das stimmt eben so nicht, sondern es gibt ganz klare Strukturen. Natürlich, die Strukturen beinhalten auch das ganze Material, das sie dann weiterentwickelt hat, weil sie ja dann, nachdem sie als Ärztin gearbeitet hatte, hat sie auch das erste Montessori-Kinderhaus 1907 in Rom gegründet, mit Straßenkindern. Die hat die Kinder von der Straße geholt, die keine Spielsachen hatten, und hat ihnen selbst gebastelte Buchstaben und alles Mögliche, hat sie ihnen zum Spielen zur Verfügung gestellt und hat beobachtet, dass die Kinder mit ganz intensiv da zugreifen und anfingen, damit Erfahrung zu sammeln. Und sie hat deswegen auch großen Wert darauf gelegt, dass das Material, das sie entwickelt hat, vor allen Dingen für Kindergartenkinder, dass dieses Material eben wirklich den Kindern und ihrer Entwicklung dient. Und deswegen ist es ganz wichtig, sie hat das Material Entwicklungsmaterial genannt. Und wenn ich es heute beobachte, wird oft das alles vollkommen missverstanden. Viele Menschen denken dann, sie können mit dem Montessori-Material die Kinder fördern. Also sie würde, glaube ich, wenn sie leben würde, die Krise kriegen, wenn sie hören würde, dass ihr Material ein Fördermaterial ist oder ein Anschauungsmaterial, weil das würde ja heißen, ich gebe es dem dummen Kind, damit es endlich was lernt. Und sie hat aber ein großes Vertrauen in die Kraft des Kindes gehabt. Die hatte auch ein unglaubliches, sie hat einfach das beobachtet, dass Kinder die ganze Kraft besitzen, um ihr Leben zu bewältigen. Natürlich mit unserer Unterstützung, ja. Und sie wusste auch, dass es nicht alles von alleine kommt. Die Neugierde ist beim Kind vorhanden. Aber wir müssen auch das Kind dann zum Material hinführen.
Genau. Das ist, glaube ich, das Missverständnis, ne?
Genau. Da gibt's was ganz Wesentliches, das meine Aufgabe ist. Und das ist übrigens auch inzwischen alles von den Neurobiologen, Spitzer, Hüter, ist es alles beschrieben, dass wir nicht unwichtig sind und das Kind einfach nur tun lassen, sondern wir müssen das Kind auch in Kontakt bringen mit den Sachen. Weil die wissen doch, dass wir Erwachsene da sind und sie begleiten, also wollen sie von uns inspiriert werden. Sie wollen nicht belehrt werden, sondern inspiriert werden, damit sie ihre Neugierde noch weiter entfalten können.
Ja, aber darf ich einmal kurz anhören, weil dieses
Bitte, bitte, werden, machen Sie es, müssen
das
Sie machen.
Das, glaube ich, muss ich machen, genau, damit ich fair bleibe und bei beiden 30 Minuten rauskomme. Aber dieses Nicht-Belehrt-Werden beinhaltet dann ja wirklich in der Umsetzung der Pädagogik, dass die Kinder zwar sozusagen inspiriert werden, wie Sie sagen, also ne, ganz klar, man guckt, entwickelt sich das weiter, kommt da was und wenn nicht, dann stupse ich es nochmal sozusagen, aber dass der Glaube daran groß ist, dass es eine Art inneren Lehrplan der Kinder gibt, dem die folgen, wenn ich es genug inspiriere. Und nicht, ich setze die Kinder hin und ich habe einen Lehrplan und der geht von A bis Z und den ziehe ich durch, egal was ist und egal in welchem Tempo.
Nein, der Punkt ist der, ich muss als, jetzt gehen wir mal in die Schule, also weil das Material für die Schule wurde ja vor allen Dingen von ihrem Sohn Mario Montessori weiterentwickelt, das hat sie ja gar nicht entwickelt. Das
sind bestimmtes Material, ne?
Ja, für Mathematik, für Sprache und vor allen Dingen, was ganz wesentlich von ihm entwickelt wurde, war dann das Material zur kosmischen Erziehung, was in der heutigen Zeit eine unglaubliche Aktualität besitzt, weil die Kinder über diese, da gibt es schöne Erzählungen, die den Kindern genau aufs Alter zugeschnitten sind, die auch vor allen Dingen die Anthropomorphismen enthalten. Also das heißt, es werden Geschichten, Anthropomorphismen, das heißt also, Das ist ein bekannter Begriff aus der Psychologie, aus der Entwicklungspsychologie. Das heißt, das ist etwas, was in uns drin steckt, weil wir gerade die jungen Kinder so animistisch, sagt man auch, veranlagt sind. Das heißt, sie glauben, deswegen lieben sie auch Märchen. Mhm. Weil alles, was in Märchen erzählt wird, stellt ja irgendwelche Zusammenhänge dar im sozialen Miteinander. Und der Sohn hat Geschichten entwickelt, die eben auch wie Märchen sind, auch so den Kindern erzählt werden, aber ganz viel mit unserem Leben zu tun haben. Zum Beispiel, wie die Erde entstanden ist und wie das Universum entstanden ist, wie der Mensch zum Schreiben gekommen ist. Wunderbare Erzählungen gibt es da. Und ich merke, dass das die Kinder der heutigen Zeit vollkommen interessiert und anspricht, weil sie auch schon viel mehr einfach über die Medien so viel schon davon gehört haben. Aber was eben auch bekannt ist, dass eben über diese Geschichten nicht nur das Wissen unterstützt wird oder Mehrwert im Wissen kommt, sondern die Geschichten sorgen dafür, dass eben auch die Seele berührt wird. Ja, und es gibt Naturwissenschaftlerinnen, wie zum Beispiel die Frau Gisela Lück, die hat in ihrem Buch zur naturwissenschaftlichen Bildung im Kindergarten, hat sie geschrieben, dass eben wir wirklich jetzt wieder in einer Zeit sind, wo wir von Klimawandel sprechen, wo wir von Nachhaltigkeit sprechen, dass wir die Kinder auch berühren müssen, also nicht belehren, sondern berühren und dass sie ein Gefühl bekommen für die Schönheit des Kosmos. Ja. Und dazu braucht es uns Lehrerinnen und Lehrer, die auch erstmal bei sich so ein Gefühl entwickeln. Also wir müssen eine neue Leidenschaft für unseren Beruf auch entwickeln. Ja. Und das ist total wichtig. Und deswegen gebe ich auch gerne noch immer viele Kurse für Erwachsene, um diese Erwachsenen wieder zu berühren. Und ich merke, es funktioniert. Und das Schöne ist, deswegen, ich spreche ja hier vor allen Dingen, glaube ich, auch mit Eltern. Mhm. Das Schöne ist, dass in meinen Kursen, die ich seit Jahrzehnten gebe, ein großer Prozentsatz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer Eltern sind. Ja. Ja, also quasi nicht ausgebildete Pädagoginnen.
Ja, da passt vielleicht das, was Ihnen auch, glaube ich, total wichtig war. Deswegen sage ich es einmal schnell, damit wir es wirklich sicher haben. Sie hatten bei dem Gespräch gesagt, ich bin so frustriert, ich erzähle Ihnen alles gerne. Aber ich sage Ihnen, wie es ist. Die nächste Waldorfschule ist für die Eltern 100 Kilometer entfernt. Und eigentlich ist es so, dass alle Schulen sozusagen diesen Prinzipien folgen müssten. Und, genau. Und da passt es wieder zusammen, was Sie sagen. Also, dass Sie die Eltern durchaus ermuntern wollen, wenn die sich angesprochen fühlen von den Erkenntnissen der Montessori-Pädagogik, das vielleicht auch vermehrt durch Elternarbeit in die Schulen zu tragen, sich da irgendwie einzubringen, wenn die nächste Waldorfschule, die nächste Montessori-Schule sehr weit weg ist. Das will ich nur einmal gesagt haben, weil wir haben natürlich jetzt hier so eine Info, Sendung, die auch sehr kurz gefasst ist. Und vielleicht hat nicht jeder eine Montessori-Schule sozusagen vor der Nase. Aber er kann sich sozusagen bilden und das vielleicht mit in die Schule tragen, in die er dann auch geht, ne? Diese Pädagogik.
Genau. Mhm. Da möchte ich aber auch vor allen Dingen mal einen Zaum brechen für die öffentlichen Schulen, weil da passiert sehr viel.
Absolut, genau. Ja, ja.
Ganz viel, also dass es eben nicht immer nur in diesem privaten Bereich bleibt, weil erstens mal trauen sich Eltern heutzutage, sich auch in der Schule mehr einzubringen. Das war lange, Jahrzehnte war das gar nicht erlaubt, dass Eltern auch mitsprechen können. Mhm. Das haben wir jetzt, die Eltern dürfen sich einbringen.
Genau, deswegen wollte ich es nochmal sagen.
Vor allen Dingen bei Lehrkräften, die offen dafür sind. Es sind nicht alle dafür offen, aber es sind immer mehr, die offen sind. Und dann entsteht eine wunderbare Bildungslandschaft, die dann von den Eltern und den Lehrkräften gemeinsam für unsere Kinder geschaffen wird.
Ja.
Also das finde ich, da hat sich sehr, sehr viel getan in unserer Zeit.
Genau, das sei nochmal gesagt, da sind ja ganz viele, die sich auch sehr bemühen, das zu integrieren. Aber nochmal ganz konkret zurück zu einer Montessori. Entschuldigen Sie, jetzt habe ich dieses Waldorf-Ding so in der Birne, jetzt kriege ich es nicht mehr raus, weil ich damit angefangen habe.
Ich finde auch die Waldorfpädagogik, da muss ich jetzt noch kurz was sagen, also obwohl ich ja nicht für Waldorf spreche. Ich habe aber entdeckt, als ich das studiert habe, die kosmische Erziehung, dass da ganz viele Parallelen für mich waren in der Waldorfpädagogik.
Ja, aber jetzt müssen wir bei der Montessori-Pädagogik bleiben, damit wir nicht Ihnen zu kurz kommen. Wie sieht ganz konkret ein Montessori-Schulalltag aus? Wie muss ich mir das vorstellen mit den Materialien? Wie sieht es dort aus, wenn mein Kind dorthin geht?
Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, wie meine aussah, ja, weil das wird sehr unterschiedlich interpretiert. Mhm. Also ich komme ja auch viel in Schulen und sehe, dass die ganz unterschiedlich vorgehen. Für mich ist zum Beispiel immer ganz klar gewesen, dass die Kinder, wenn sie morgens kommen, die kommen auch in der Regel nicht zur gleichen Zeit, dann kommen die und gehen sofort in ihren Klassenraum. So war das bei mir. Mhm. Und manche Kinder kamen, also Schulbeginn war um 8, aber viele Kinder kamen auch schon um 7:15 oder 7:30, weil die Eltern sie früher brachten oder was auch immer. Mhm. Und die letzten Kinder kamen um 8:30. Das heißt also, so wie wir das auch in Berufen haben, die hatten so quasi gleitende Arbeitszeit. Das heißt, die Kinder sind morgens angekommen und wussten, ich gehe jetzt ans Regal und hole mir da irgendein Material, das mich besonders interessiert. Oder sie kamen zu mir und haben gesagt, kannst du mir mal zeigen, was man damit machen kann. Das heißt, die Kinder gehen sofort in Resonanz mit mir und dann begleite ich die Kinder entweder individuell und dann gibt es immer so Rhythmen. Also die Kinder sind im Tun ihrer Arbeit, die sie selbst gewählt haben. Und dann gibt es aber von mir in regelmäßigen Abständen Angebote, die aber für die Kinder freiwillig sind. Also ich bin im gleichen Raum mit den Kindern, einige bleiben bei ihrer Arbeit und die Kinder, die gerade nichts anderes zu tun haben, die kommen zum Angebot. Und das mache ich ganz regelmäßig, damit die Kinder, die jetzt nicht so den direkten Zugang zu dem Material finden, erstmal im Angebot sehen, ach, das macht der Kaul also mit dem Material. Dann probiere ich das jetzt auch mal. Und ich merke auch früher, als ich angefangen habe, 1973 an der Montessori-Schule, da waren die Kinder, muss ich ehrlich sagen, noch viel irgendwie autonomer und die wussten noch ganz genau, was sie machen wollen. Da hat sich auch ganz vieles verändert. Ich glaube, es sind auch die Medien ein bisschen schuld dran, dass die Kinder so teilweise schon so ferngesteuert morgens kommen und dann eben auch warten, so ich setze sich hin und sage, so erzähl, belehre mich so nach dem Motto. Also das heißt, und das muss ich auch wahrnehmen, das nehme ich auch ernst. Also das heißt, ich belehre die Kinder nicht, aber ich inspiriere sie und helfe ihnen, damit sie auf den Weg gehen. Eben, das heißt ja der Spruch, hilf mir, es selbst zu tun. Mhm. Das heißt, das Kind kann sich 100%ig auf mich verlassen. Wenn es das braucht, kriegt es Unterstützung. Ich achte aber darauf, dass das Kind so schnell als möglich von mir unabhängig wird.
Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es sozusagen keinen gemeinsamen Anfang. Das ist ja das, worauf zum Beispiel die Waldorfschule ganz großen Wert legt. Das ist so ein gemeinsames, wir starten in den Tag, wir machen gemeinsam etwas, so dieses gemeinschaftliche Erleben und direkt in der Gruppe schwingen, während Sie sagen, die sollen erstmal alleine schwingen und überhaupt das Schwingen wieder lernen. Und dann schauen wir mal, was wir zusammen machen.
Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass die Kinder auch so unterschiedlich ankommen morgens. Ja? Mhm. Und deswegen habe ich das einfach so gemacht. Ich sehe aber, wenn ich in Montessori-Schulen komme, zum Hospitieren, dass viele auch in Montessori-Schulen morgens mit einem Morgenkreis beginnen. Mhm. Ja, wo sie die Kinder erstmal abfragen, was hast du dir für heute vorgenommen und so weiter. Das befremdet mich, weil ich dann einfach denke, wieso, ich muss doch jetzt nicht die Kinder erst ausfragen und dass sie sich überlegen, was willst du heute machen? Ich will, dass sie anfangen und was tun. Und wenn ein Kind kommt und hat keine Idee, da unterstütze ich es. Aber das sind oft 25 Kinder in einer Lerngruppe. Bis jedes einzelne Kind in einem Kreis erzählt hat, was es sich vorgenommen hat zu machen.
Da popeln die anderen schon, ja.
So, genau. Sie können sich sehen, Sie haben schon ein Bild davon.
Genau.
Und das ist für mich ein falsches Verständnis von der Montessori-Pädagogik.
Okay, aber mein Bild, was Sie jetzt entworfen haben, also ich bin wirklich Montessori-Laie, ne? Das merken Sie meinen Fragen weiter an. So. Mein Bild wäre jetzt, machen dann alle vor sich hin und irgendwann ist es 2 und sie gehen heim. Ist jetzt sehr provokativ gefragt. Wo ist der Teil, wo Sie als Lehrer wissen, das Kind hat jetzt das und das mitgenommen und das auch irgendwo festhalten, sodass Sie wissen, da ist ein Lernfortschritt. Wo wird das sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, abgefragt?
Naja, das heißt also, ich habe die Aufgabe natürlich ganz genau zu beobachten nebenher und Buch zu führen. Das heißt also, es gibt inzwischen auch ausgeklügelte Dokumentationssysteme, ja. Also zum Beispiel eins speziell für Montessori-Leute, das haben Menschen entwickelt, das heißt MIS und Fraldo, also Montessori-Informationssystem und freie alternative Dokumentationsformen. Mhm. Ja, das kann man zum Beispiel auch erwerben und dann kann man wirklich mit diesem System ganz leicht digital wirklich Buch führen über jedes Kind.
Weil welche die Schritte Eltern das kommen gemacht ja auch, hat, ja. Mhm,
mh. Welche Schritte, welche Kompetenzen es erworben hat und so weiter. Das muss ich ja auch haben, weil heute ist modern, dass wir davon wegkommen wollen von Notengebungen, sondern wir wollen die Kompetenzen der Kinder beschreiben. Mhm. Ja?
Also gibt es Noten, um das mal direkt zu fragen?
In Montessori-Schulen, in privaten Schulen nicht. In staatlichen Montessori-Schulen, die müssen noch Noten geben, wobei das auch lokal unterschiedlich ist. Es gibt Bundesländer, da gibt es eben auch während der ganzen Grundschulzeit keine Noten. Also das ist von Bundesland zu Bundesland leider Gottes sehr unterschiedlich.
Okay, aber es wäre so, wenn es nach Leib und Magen ginge, gäbe es keine.
Genau, also wenn wir wirklich die Montessori-Pädagogik ernst nehmen würden, brauchen wir keine Noten.
Weil sie sagen, die Kinder wollen sowieso...
Die wollen lernen.
Ja.
Genau. Und Montessori sagt, deswegen kann man bei ihnen nachlesen, sie lehnt jede Art von Lob und Tadel ab. Also damit meint sie die Noten. Also sie lehnt ab, dass es gute und schlechte Noten gibt. Sie lehnt nicht ab, dass man Kinder auch wertschätzen oder sie loben. Ja. Also sie meint eher dieses Fremdbestimmte will ich nicht.
Vielleicht noch einmal zu dem, was man, ja. Sie haben gesagt, die Schulen sehen sehr unterschiedlich aus. Aber was wäre was Klassisches, was ich in einer Montessori-Schule sicherlich nicht finde, zum Beispiel? Was man vielleicht sonst gewohnt wäre in einer anderen Schule, wo sie sagen, nee, das gibt es eigentlich an keiner, die ich kenne.
Also es gibt sehr große Unterschiede. Also für mich ist der Raum, das nennt Montessori die vorbereitete Umgebung. Mhm. Ja? Da gibt es Regale, da sind die Materialien schön platziert. Es ist auch ästhetisch ansprechbar für die Kinder, was auch in der heutigen Zeit ganz wichtig ist. Normalerweise in einer Montessori-Klasse, also bei mir, da sah man nicht einen Lehrerschreibtisch, sondern ich habe einen Tisch, wo ich mich auch hinsetzen kann, wo ich aber nicht meinen ganzen Lehrermüll ablade, sondern da habe ich ein extra Fach dafür, weil die Kinder sehr gerne auch an dem Tisch lernen und arbeiten wollten, der eigentlich mein Tisch ist oder so. Also das ist eben, ich bin ein Teil der Gruppe. Also das heißt, ein Lehrerschreibtisch thront nicht mehr so dick im Klassenzimmer. Mhm. Dann sollte auch eine klassische Schultafel hat in einem Montessori-Zimmer auch nichts zu suchen. Das war die alte Schule. Da war die Schultafel an der Wand. Der Lehrer hat einen riesen Schreibtisch, ein Pult. Mhm. Und dahinter ist er hin und her gelaufen und hat sich die Kinder an die Tafel geholt. Und das war so lange Zeit das Bild von Schule, ja. Und sowas darf in einer Montessori-Klasse niemals existieren.
Ja. Würden Sie sagen, es gibt Kinder, die nicht dafür geeignet sind? Und Eltern, die nicht dafür geeignet sind?
Das ist richtig. Ich behaupte, es gibt kein Kind, das nicht dafür geeignet ist. Ich meine, Sie müssen verstehen, ich habe immer inklusiv gearbeitet. Ich hatte immer in meinen Lerngruppen Kinder, wie man früher sagte, mit verschiedenartigen Behinderungen. Und daher weiß ich, dass es sich für jedes Kind eignet. Ja, es ist nur so, dass eben manche Eltern kommen natürlich in Schwierigkeiten, weil sie das nie erlebt haben, die Schule. Also was heißt das? Ich, wenn ich meine Arbeit gut machen will, und dazu brauche ich die Eltern. Ich muss intensivste Elternarbeit machen. Ich bin sogar so weit gegangen, weil ich die Eltern wollte, dass sie verstehen, wie für mich diese Erziehungsarbeit anders aussieht. Und ich konnte nicht erwarten, dass alle Kinder erstmal alle Montessori-Bücher lesen. Und da ist ganz wichtig, dass ich eben einfach dann ja Elternabende viel gemacht habe. Aber ich habe es dann eingeführt, das fanden die Kinder schön, besonders schön, die Eltern aber auch bald. Ich habe dann auch Hausbesuche gemacht bei neuen Kindern, ja, um einfach auch das Zuhause von einem Kind kennenzulernen. Das war für die Kinder ganz wichtig, weil nur so wusste ich, komme ich in gute Beziehungsebene mit dem Kind, mit den Eltern, und die Eltern kriegen mehr mit, was ist denn da eigentlich in der Schule los?
Aber Sie haben es ganz richtig gesagt, Eltern, die das nicht kennen, dazu würde ich mich jetzt mal zählen, die können dann mal nervös werden, wenn sie nicht verstehen, was da passiert, weil sie denken, komisch, gibt ja gar kein Englischtest, ist noch gar kein Periodensystem abgefragt worden. Das muss man, das muss man wissen, das wird dort eher nicht passieren. Aber jetzt mal trotzdem sozusagen festgenagelt, wenn ich jetzt ein Kind hätte, was sich extrem für Chemie interessiert, weiß ich, ist es super bei Montessori aufgehoben, aber dennoch die Frage, wenn das jetzt hinterher sozusagen studieren möchte, Chemie, muss es ja ein gewisses Curriculum geben, was das Kind bis dahin, ich möchte mal sagen, gefrühstückt hat, damit es im Studium mitkäme. Wie stellt die Montessori-Schule das sicher?
Ja, das wissen wir ja. Also wie gesagt, ich muss die Lehrpläne kennen, Ja, das heißt aber nicht, ich muss mich an sie strikt und stur halten, sondern bei mir haben Kinder oft viel weiter schon gelernt als das, was im Lehrplan für sie stand. Ja, bei mir konnten Kinder, haufenweise Kinder in der vierten Klasse schon Quadratwurzel ziehen. Ja, weil es dazu diese schönen Materialien gibt oder die konnten die Grammatik perfekt. Ja, das heißt also, ich habe eine Verantwortung den Kindern gegenüber und da ist auch der Austausch mit den Eltern wichtig. Wenn ich weiß zum Beispiel, also als ich noch in der Schule war, in der Montessori-Schule, da hatten wir am Anfang noch keine Sekundarstufe, gab es nur die Grundschule erste bis vierte Klasse. Ja, dann wusste ich, die Kinder, die dann auf ein Gymnasium überwechseln wollten, müssen an einem staatlichen Gymnasium 3 Tage einen Übertrittstest machen. Also musste ich ja die Kinder darauf vorbereiten. Ja, also ich habe jetzt nicht mit denen stur Diktatübungen gemacht, sondern ich habe ganz meine Verantwortung übernommen, den Kindern das auf meines war zu vermitteln, damit sie auch dann wirklich dort bestehen können. Die Schwierigkeit ist oft, dass ich natürlich die Kinder, wenn ich sie 4 Jahre begleite, eigentlich sehr gut kenne, manchmal leider Gottes erlebe, dass die Eltern scheinbar ihre Kinder nicht richtig kennen. Ja, wenn ich dann zu manche ehrgeizigen Eltern erlebt habe, das hat auch leider zugenommen, die sich einbilden, ihr Kind muss unbedingt das Abitur machen, und das wissen sie schon in der vierten Klasse, dann kann es sein, dass ein Kind so unter Druck gesetzt wird, dass es dann wirklich krank wird. Also, das habe ich auch erlebt. Ja, wenn die Eltern nicht hören, also lassen Sie Ihrem Kind doch Zeit. Ja, wir haben ein so tolles Schulsystem in Deutschland. Da muss nicht jedes Kind nach der 4. Klasse auf ein Gymnasium. Das kann auch nach der 10. Klasse noch auf ein Gymnasium gehen. Und dann macht es dann auch sein Abitur. Das heißt, ich merke auch, dass viele Eltern gar nicht gut informiert sind, wie in Deutschland unser Bildungssystem überhaupt aufgestellt ist.
Aber das muss ich jetzt noch einmal anhaken. Das bedeutet, um ein Abitur zu machen, muss man die Montessori-Schule irgendwann verlassen?
In manchen Fällen ist es so, genau.
Ja, okay. Also es hängt von der, aber man kann auch, es gibt auch Montessori-Schulen, bei denen ich es machen kann.
Wie jetzt, ich habe ja die Akademie, ist hier in Biberkorn, in der Nähe vom Starnberger See. Da ist es so, da gibt es einen Kindergarten nach Montessori und dann gibt es die Schule bis zum Abitur.
Okay.
Also hier, aber das Abitur, also das heißt, die Schülerinnen und Schüler, die hier in die Schule gehen, die sehen 12 Jahre lang keine Note. Ja? Sondern das liegt voll in der Verantwortung der Lehrkräfte, dass die genug lernen. Und dann machen die alle, weil es eine Privatschule ist hier in Bayern, dann müssen die alle extern in einer staatlichen Schule ihre Abiturprüfung ablegen.
Und schaffen das meistens, wenn sie, wenn
natürlich.
Die, ja, okay. Letzte Frage.
Weil das, wissen Sie, was die heraushebt, ist, dass es richtige, großartige Persönlichkeiten sind, die wir ja auch wollen. Mhm. Genau. Aber Sie haben noch eine Frage.
Ja, ich habe eine wichtige Frage, nämlich zur Qualifikation der Lehrer. Das ist ja eine Sache, die bei der Waldorfschule anders gehandhabt wird. Oder ob anders, weiß ich gar nicht. Das wäre jetzt nämlich die Frage. Welche Qualifikation brauchen Sie als Montessori-Lehrer?
Naja, da gibt es eben halt diese Montessori-Ausbildungskurse, also die ich ja seit Jahrzehnten auch anbiete. Da gibt es eben, wir bieten ihn auch in der Akademie Biberkorn an, da gibt es einen Basiskurs, der beinhaltet alles, was ich wissen muss, um in einem Montessori-Kindergarten oder in der Schule zu arbeiten, bis zur 6. Schulstufe. Und dann gibt es einen Sekundarstufenkurs an der Akademie, da lerne ich die Besonderheiten, weil das Lernen wird anders in der Sekundarstufe, da lerne ich, was eben die Besonderheiten des Lernens sind bei einem Kind, das von der 7. Schulstufe bis zur 13. Schulstufe geht.
Ja, aber fachlich?
Wie fachlich?
Also ich meine jetzt Chemie, Mathe, Geografie, sind das fachlich?
Naja, an Montessori-Schulen können nur Lehrkräfte arbeiten, die, was das Fach anbelangt, entsprechend auch ein Studium absolviert haben.
Also, das war meine Frage,
das genau. Ist, also,
okay.
Das
dann
ist
gibt Grund, es natürlich noch...
Weil sonst könnten die Schule würden sonst vom Staat gar nicht finanziert werden, wenn die Leute nicht die entsprechenden Qualifikationen von der Universität mitbringen.
Ja, okay. Ich danke Ihnen. Ich weiß, es ist zu kurz, aber es ist eine Einladung an die Eltern, mal zu schnuppern und sich dann bitte weiter zu beschäftigen. Es lohnt bei beiden Philosophien, bei beiden Schulen, sich damit gut auseinanderzusetzen Und ich ermuntere aber hier auch nochmal einfach auch auf den eigenen Bauch zu hören, wo man denkt, das kann ich mitgehen, das kann ich nicht mitgehen, das klingt interessant, auf das Abenteuer will ich mich einlassen. Das kann so eine Sendung gar nicht leisten. Also insofern ist es nur eine Einladung gewesen, sich näher mit den beiden Philosophien zu beschäftigen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kaul, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das in der Kürze zu umreißen. Ja. Und wünsche Ihnen weiterhin für Ihre Arbeit alles, alles Gute.
Vielen Dank. Dankeschön.
Ja, und ihr da draußen, ich freue mich, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schreibt uns wie immer sehr, sehr gerne eure Fragen an podcast@eltern.de. Ich freue mich darüber, über eure nette Post immer und über Sternchen auf den Plattformen, auf denen man uns hören kann. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser und adieu. Tschüss, Herr Kaul.
Tschüss.
Audio Now.